D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch beamt euch heute zurück an den Beginn des Lebens. Zugegeben, dabei ist nicht ganz klar, wann euer Leben genau angefangen hat. Und wir schauen auf das Ende. Auch da ist strittig, wann definitiv alles vorbei ist. Mit diesen Grauzonen am Anfang und Ende befassen wir uns heute und morgen in unserer Sendung.
Es ist ziemlich unstrittig, dass schon ein ganz früher Embryo ab Befruchtung der Eizelle eine Form menschlichen Lebens darstellt.
Begrenzung der Kinderzahl hat ihren Grund in Bequemlichkeit, Genusssucht, Geldgier, Besitzkonzentration und luxuriöser Lebensführung.
Es scheint mir geradezu absurd zu glauben, dass ganz frühe menschliche Embryonen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann, dass wir sie tatsächlich so behandeln sollten wie geborene Menschen.
Wir haben durchaus, wenn wir gute Organe haben, den Patienten zum richtigen Zeitpunkt transplantieren, Überlebensraten fast von jedem Organ von über 90% nach einem Jahr.
Der Gesetzgeber ließ offen, ob der Hirntod tatsächlich der Tod des Menschen ist.
Für uns Mediziner in der heutigen Phase, in der wir uns befinden, brauchen wir Rechtssicherheit.
Wir wissen es nicht mit Bestimmtheit, die Grenze zwischen Leben und Toten.
Fangen wir also ganz vorne an. Ab wann müssen menschliche Embryonen geschützt werden? Schon bei der Befruchtung der Eizelle oder erst, wenn sie sich in der Gebärmutter vollständig eingenistet hat? Oder erst 3 Monate später, wenn sich die Organe gebildet haben? Egal, was du oder ich jetzt meinen, unser aller Ansichten darüber gehen weit auseinander. Eine, die sich beruflich intensiv mit diesem Meinungsspektrum befasst, ist die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert. Die Professorin vertritt eine liberale Position. Nicht gerade unwichtig ihre Argumentation, immerhin war sie von 2001 bis 2010 Mitglied des Deutschen Ethikrates. Heute ist sie Leiterin des Institutes für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Universität Münster. Gesprochen hat sie auf der Veranstaltung Der Beginn des Lebens, initiiert vom Exzellenzcluster Religion und Politik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie von der dortigen Evangelisch-Theologischen Fakultät. Zunächst spricht Bettina Schöne-Seifert, danach folgt ein Theologe zum selben Thema.
Es geht in dem, was wir hier heute im Streitgespräch behandeln wollen, nicht etwa um die Frage, wie hat menschliches Leben oder gar Leben allgemein auf Erden begonnen, nicht um Schöpfung, Evolutionstheorie, sondern um die Frage, wann individuelles menschliches Leben unserer Fürsorge und Schutzpflicht anheimgestellt werden soll. Also es geht nicht um den Beginn des menschlichen Lebens, denn es ist ziemlich unstrittig, dass schon ein ganz früher Embryo ab Befruchtung der Eizelle eine Form menschlichen Lebens darstellt, biologisch gesehen, sondern es geht um die Frage des Beginns der Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens. Und wenn ich jetzt von Embryonen rede im Folgenden, oder wir beide das tun werden, dann benutze ich diesen Embryonenbegriff aus Sicht der Reproduktionsmedizin unzulässig weit. Ich benutze ihn nämlich als Oberbegriff für ein Wesen, das sich auf dem ganzen Weg zwischen Abschluss der Eizellbefruchtung bis zur Geburt befindet. Die Reproduktionsmedizin macht da genauere Unterschiede und im Angloamerikanischen wird etwa für die erste Phase bis zur Einnistung, das sind die ersten 10 Tage, 7 bis 10 Tage, manchmal vom Präembryo geredet, dann die ersten 3 Monate, in denen sich die Organe und alles ausbilden vom Embryo und dann hinterher vom Fötus. Ich benutze jetzt, ohne irgendetwas vorentscheiden zu wollen, sozusagen der begrifflichen Sparsamkeit wegen, den Begriff des Embryos für die ganze Phase. In der Frage, wann beginnt die Schutzwürdigkeit individuellen menschlichen vorgeburtlichen Lebens, gibt es, das wissen Sie, sehr unterschiedliche Positionen. Die Position, die ich heute hier vertreten werde und will, ist eine weltliche, säkulare und liberale Position in der Frage des Embryonenschutzes. Bei der sozusagen Vertretung dieser Position möchte ich auch nicht im Ansatz den Eindruck vermitteln, dass diese Position eine ist, die ich selber entwickelt hätte, sondern in diesen ganzen Debatten stehen wir alle, wo immer wir uns positionieren in dieser Streitfrage, auf den Schultern derer, deren Argumentation und Gedanken wir plausibel finden. Und so ist das auch bei mir. Es gibt ein ganzes Lager von Vertretern dieser Position, die ich die überzeugendste finde. In dieser Frage, wann sollen wir menschliches Leben schützen, in Form von Fürsorge, Lebenserhaltungspflichten, Zusprechen von Lebensschutz und menschlicher Würdebegabung, kann man sich selber, wenn man in einer Kultur wie der unseren aufgewachsen ist, geprägt von christlichen und humanistischen Auffassungen, jedenfalls in meiner Generation, fast gar nicht davor schützen, dass man zunächst eine solche liberale Position als eine zu verteidigende empfindet, als eine, für die man aktiv argumentieren muss, gegen die Auffassung, dass doch eigentlich selbstverständlich embryonales Leben von Anfang an schützenswert sei. Genau betrachtet aber scheint mir seit langem schon und zunehmend die Beweislast eigentlich umzukehren zu sein. Es scheint mir inzwischen, wenn ich das einmal so provokativ sagen kann, damit sich auch ein Streitgespräch entspinnt, geradezu absurd zu glauben, dass ganz frühe menschliche Embryonen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann, die auf eine Nadelspitze passen, dass die Würde- und Lebensschutzbegabt seien und wir sie tatsächlich so behandeln sollten wie geborene Menschen. Das ist die Position, die Extremposition, wie sie etwa das Lehramt der katholischen Kirche vertritt. Aber nicht nur dieses. Ich würde also sagen, es ist umgekehrt begründungsbedürftig, warum wir eine kleine, aus erst einer und dann zwei und dann vier und dann acht Zellen entstehende Entität so schützen sollten wie empfindungsfähige, bewusstseinsbegabte, geborene Menschen. Und zunächst mal, bevor ich dort ein bisschen einsteigen werde, möchte ich Ihnen meine Überlegungen dazu vorstellen, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, außerhalb von Lehrmeinungen, Dogmen, Erziehungen, Vorschriften, die man sozusagen mit der Muttermilch in dieser Frage mitgeteilt bekommt, wie man also als selbstständig denkender Mensch auf die Idee kommen könnte, dass schon eine befruchtete Eizelle unter das Gebot des Lebens- und Würdeschutzes fallen könnte. Und eine Antwort darauf, die mir einfällt, ist zu sagen, na, es können eben wirklich doch sehr verzerrte reproduktionsbiologische Intuitionen sein, die wir da haben, etwa der Art, dass wir uns eben doch Embryonen in dieser gesamten Phase als winzig kleine Menschlein vorstellen, die sozusagen wie ganz, ganz kleine Mini-Mini-Babys nach unserer Fürsorge verlangen. Und das ist das Bild, an das etwa unser jetziger Papst, der kürzlich im Januar eine Ansprache vor dem Diplomatenkorps des Vatikan gehalten hat und gesagt hat, Embryonen sind die schutzbedürftigsten, verletzlichsten Mitglieder der Menschheitsfamilie. An diese Intuition appelliert ein solches Diktum. Die andere Möglichkeit, das selbstverständlich überzeugend zu finden, dass ganz frühe Embryonen und dann weiterhin natürlich auch spätere Embryonen so schützenswert sein wie geborene Menschen, kann der Vorstellung entstammen, dass Gott die Menschheitsgattung als Krönung der Schöpfung ausgezeichnet hat und jedes einzelne Mitglied dieser Menschheitsfamilie eben mit dem Stempel der Gottebenbildlichkeit versehen hat. Und auf eine säkulare Weise transponiert, könnte man die Vorstellung haben, dass die Natur gewissermaßen vorbestimmt hat, dass ein Embryo seinen Entwicklungsweg gehen soll. Und wir wissen zwar alle, dass die Natur selber so eingerichtet ist, dass etwa die Hälfte der befruchteten Eizellen im Laufe der Schwangerschaft auf natürliche Weise verloren geht. Aber das, was die Natur da nicht so gut hinkriegt, das muss ja nicht etwa und sollte auch kein Maßstab dafür sein, was wir tun sollen, was für Pflichten wir haben. Denn wir sind ja auch an allen anderen, in vielen anderen Zusammenhängen bemüht, Fehler und Unzulänglichkeiten der Natur, da wo sie Seuchen schickt und frühzeitige Todesursachen den Menschen angedeihen lässt, ihr sozusagen ins Handwerk zu fallen und die Dinge besser zu machen. Wenn man eine solche säkulare, liberale Position, wie ich sie gleich ausführen will, vertritt, fühlt man sich, auch wenn man diese drei Erklärungsansätze alle drei unplausibel findet, trotzdem leicht auf der Seite derer sitzen, die da kaltblütig, unromantisch, desillusionierend oder übergriffig dazu aufrufen, über Mitglieder der Menschheitsfamilie zu entscheiden, weil diese Metaphern in uns so festen Platz haben. Ich glaube trotzdem, dass es viele gute Gründe gibt zu sagen, umgekehrt wird ein Schuh daraus. Dass einzelne Zellen, auch wenn sie das Potenzial haben, sich unter geeigneten Umständen zu einem bewusstseinsempfindungsbegabten Menschen zu entwickeln, der dann, wenn er geboren ist, unstrittig den Status eines schützenswerten, würdebegabten Wesens hat, dass diese Position eigentlich inkohärent, moralisch kostspielig und in mancher Hinsicht zynisch ist. Und ich will Ihnen das am Ende begründen. Es gibt viele verschiedene Gründe, moralische Fürsorgepflichten gegenüber ungeborenem Leben zu bejahen, die völlig unstrittig sind. Auch das scheint mir wichtig. Erstens, unter der Bedingung, dass ein ungeborener Mensch auf den Weg zur Menschwerdung geschickt wird und absehbar oder möglich ist, dass er geboren wird. Unter dieser Bedingung haben wir selbstverständlich Fürsorgepflichten für den ungeborenen Menschen, damit der später Geborene in seinem Wohlergehen nicht tangiert ist durch Dinge, die wir im vorgeburtlichen Leben getan haben. Man könnte das eine konditionale Kinderschutzpflicht nennen, also Embryonenschutz als konditionaler Kindesschutz. Eine weitere unstrittige These scheint mir zu sein, dass dort, wo ungeborenes Leben von den Erzeugern geboren werden soll, die Erzeuger also dieses Kind austragen möchten, dass dort selbstverständlich niemand das Recht hat, das Wohlergehen oder die Weiterentwicklung dieses ungeborenen Lebens in Frage zu stellen. Embryonenschutz als Elternschutz quasi. Und dann unter der in unserer Welt kontrafaktischen Bedingungen, dass zu wenige Menschen geboren würden, dann hätte man Embryonenschutz als Schutz der, sozusagen des Reproduktionsmaterials. Und schließlich, auch das ist eine ernstzunehmende und diskutierte Position, kann man vertreten, dass wir Embryonen gegenüber zunehmend eine Fürsorge- und Schutzpflicht entwickeln, weil sie sich immer menschenähnlicher entwickeln und es uns vielleicht zu einem Problem werden könnte, ungeborenes Leben gewissermaßen abwägend und großzügig am Weiterentwickeln zu halten und dann vom Tag der Geburt an, wo wir Schutzpflichten einräumen wollen, dieses Leben zu respektieren. Das ist das Argument, Embryonenschutz als Bestandteil des Normenschutzes zu betrachten. Jetzt geht es mir aber um die eigentliche Kernfrage, nämlich die Frage, ob wir Embryonenschutz neben all diesen anderen Begründungen auch als genuinen Embryonenschutz betreiben müssen, ob also befruchtete Eizellen und das, was weiter daraus sich entwickelt, um ihrer selbst willen zu schützen sind. Und das ist das, was man als die genuine Statusfrage bezeichnet. Die Frage nach dem intrinsischen Wert um seiner selbst willen, der der befruchteten Eizelle zukommen könnte, wie es etwa das katholische Lehramt vertritt. Dort also geht es um die Position zu sagen, für sich betrachtet, unabhängig von allen anderen Interessen der Eltern und so weiter, schulden wir einer befruchteten Eizelle und a fortiori den daraus sich entwickelnden Stadien dasselbe wie einem geborenen Menschen. Und das ist die Position des vollen moralischen Status. So heißt das im Jargon. Diese Frage, meine Damen und Herren, ist selbstverständlich die Frage, ob das plausibel ist oder ob man da eine ganz andere Position passiert, die Nadelöhrfrage für alle ethischen Beurteilungen, die irgendetwas mit Embryonenschutz zu tun haben. Also in der Frage von Abtreibung, von Präimplantationsdiagnostik, von Stammzellforschung, die mit Embryonenverbrauch einhergeht, steht immer zunächst die Frage, schulden wir dem ungeborenen Leben in diesen Frühstadien oder weiterentwickelt etwas um seiner selbst willen. Und wer dort sagt, ja, befruchtete Eizellen haben den vollen moralischen Status, wer das sagt, der hat allen Grund, in weitere Diskussionen kaum noch einzutreten. Es sei denn, es geht um die Spezialfrage, wo wirklich mütterliches Leben gegen embryonales Leben steht. Aber alle anderen Aspekte, Forschung an solchen, nehmen wir mal an, mit vollem moralischen Status begabten Entitäten oder Selektion nach Maßgabe erwünschter und nicht erwünschter Eigenschaften, wären ja Umgangsweisen, die wir mit geborenem menschlichen Leben schlechterdings und konsensfähig für indiskutabel halten würden. Insofern ist also diese Frage nach dem moralischen Status und seiner Ausprägung, dem genuinen moralischen Status, die Nadelöhrfrage. Wie nun wird diese Position des vollen moralischen Status begründet? Die Diskussion darüber ist Jahrzehnte alt und hat sich auf eine Weise ausdifferenziert und auch terminologisch spezifiziert, dass es gar nicht einfach ist, selbst mit philosophischem oder theologischem Vortraining diese Debatte in ihren Verzweigungen gut zu verstehen. Es gibt Varianten von Argumenten, die außerordentlich kompliziert sind, weil sie eben so aufgedröselt sind. Ich kann natürlich in der Kürze dieser Zeit auch nicht annähernd den Versuch machen, diese verschiedenen Argumente auf angemessene Weise zu entkräften, wie ich glaube, Grund zu haben. Aber ich will Ihnen wenigstens überblickmäßig und auch als Futter für die weitere Diskussion darstellen, wie sich mir die Dinge zeigen. Es gibt 4 Argumente für den vollen moralischen Status, die jedes einzelne in dieser Debatte strittig sind. Diese Argumente fasst man gelegentlich mit dem Akronym SKIP zusammen, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der 4 Argumente. S für Spezies-Argument, das Argument der Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung. K, das Kontinuumsargument, das Argument, dass vom Beginn der abgeschlossenen Befruchtung bis zur Geburt kein moralisch relevanter Einschnitt zu finden sei und dass deswegen die Schutzwürdigkeit schon ganz zu Anfang einsetzen müsste. Das war SK. Dann kommt I, das Identitätsargument. Das ist das Argument, dass man, so sagen die Befürworter, mit Fug und Recht sagen könne, ich war nicht nur einmal das 6-jährige Mädchen mit Schultüte im Arm vor x Jahren, sondern ich war auch der Embryo, der frühe Embryo. Und wenn man diese Identitätsbehauptung aufstellen kann, dann sei doch klar, dass auch die Schutzwürdigkeit, die ich selbstverständlich für mich in Anspruch nehme, auch schon auf meine identischen Frühformen ausgedehnt werden müsse. Und schließlich P, dann sind wir bei SKIP. P ist der Anfangsbuchstabe des sogenannten Potentialitätsarguments. Das ist das Argument, was vielleicht die allermeisten von Ihnen aus entsprechenden Verlautbarungen kennen. Es ist das Argument, dass dem menschlichen Leben schon in seinen Frühformen, befruchtete Eizelle, Lebens- und Würdeschutz zukomme, weil dieses Leben das Potenzial habe, sich unter geeigneten Bedingungen zu einem lebensfähigen, vollen ausgestatteten Menschen zu entwickeln. Ich will zu jedem der 4 Argumente ganz kurz was sagen und zum Potentialitätsargument, das ich für das Entscheidende und Zentrale halte und nicht nur ich, ein kleines bisschen mehr. Das Speziesargument, Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung, sieht sich dem Problem ausgesetzt, dass die Zugehörigkeit zu einer großen Gruppe von Entitäten mit menschlicher DNA alleine die Argumentationslast nicht zu tragen scheint. Man braucht also Zusatzargumente. Entweder dann denn doch das Argument, dass Gott die menschliche Spezies so ausgezeichnet hat, dass jedes Mitglied und sei es noch so früh besonders geschützt werden muss. Oder aber man rekurriert auf die Eigenschaften, aufgrund derer wir menschliches Leben in aller Regel für schützenswerter halten als anderes Leben, etwa als das Leben einer Qualle, auch als das Leben eines Schweines, so jedenfalls denken die allermeisten von uns, wenn sie in Schnitzel beißen und so weiter. Dann braucht man also die Argumentation der besonderen Begabungen und Eigenschaften menschlichen Lebens. Und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, welche Eigenschaften das sind, sind es alles Eigenschaften, die Embryonen jedenfalls aktuell noch nicht haben. Das Kontinuitätsargument, kein Einschnitt, sieht sich dem Einwand ausgesetzt, dass es in den Augen der Kritiker sehr wohl relevante Einschnitte gibt, etwa der Beginn der Empfindungsfähigkeit, Schmerzempfinden, Bewusstseinsentwicklung. Das alles halten viele Menschen für ganz relevante Einschnitte. Und dazu kommt, dass selbst die Tatsache, dass es sozusagen keinen scharfen Einschnitt in der biologischen Entwicklung gibt, noch nicht dazu führt, noch nicht impliziert, dass wir deswegen nicht berechtigte, vernünftige Einschnitte machen können und sozusagen auf der sicheren Seite irren. Das Identitätsargument sieht sich dem Einwand ausgesetzt zu sagen, ja, in gewisser Weise war ich der Embryo, war ich aber vielleicht auch die befruchtete Eizelle. Aber selbst wenn Sie diesen Schritt nicht mitgehen, die unbefruchtete Eizelle, selbst wenn Sie diesen Schritt nicht mitgehen und sagen, es muss numerische Identität entstehen, eine Eizelle, ein Wesen, eine hier sitzende Bioethikerin, die Ihnen etwas erzählt, dann würde ich als Kritikerin und viele andere sagen, diese Identitätsbeziehung ist viel zu dünn, um moralisch relevant zu sein. Die Eigenschaften, die das begründen könnten, können allenfalls im Rahmen von Skip im Potentialitätsargument stecken. Und nun kommen wir also zu diesem Potentialitätsargument, das den meisten Appeal hat, für viele von uns zu sagen, ja, es entwickelt sich wirklich hin zu etwas, was wir dann schützen wollen unter geeigneten Bedingungen. Hier kommen die beiden Standardeinwände gegen das Potentialitätsargument. Erstens ist überhaupt gar nicht ersichtlich, warum wir außerhalb der Embryonendebatte nach solchen Argumentationsmustern suchend und nichts Analoges findend, warum wir bei Embryonen sagen, die Tatsache, dass sie sich irgendwann zu etwas entwickeln, was wir dann schützen wollen, ist seinerseits schon geeignet, um diesen Schutz vorzuverlagern. Eigentlich gibt es dafür überhaupt gar kein überzeugendes Argument. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir diese Argumentation doch akzeptieren würden, dann erklären müssen, warum ausgerechnet die Reproduktionsbedingungen, die normalen Bedingungen in einem schwangeren Uterus, diejenigen sind, die sozusagen das festlegen, warum das unter diesen Bedingungen sich entfalten könnende Potenzial schützenswert ist. Punkt. Nehmen Sie folgendes Szenario. Wir wissen heute, dank der modernen Reproduktionsmedizin, dass aus jeder Körperzelle durch geeignete Manipulationen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, kompliziertere Manipulationen, eine Zelle entstehen kann, deren Zellkern wieder auf embryonal gestellt wird. Und das heißt, in einer bestimmten Hinsicht ist auch eine Körperzelle eine potenzielle embryonale befruchtete Eizelle und kann sich dann sozusagen von da aus zu einem Organismus entwickeln. Nun sind die Bedingungen sehr anders. Bei der Hautzelle, die wir triggern, die einen Cocktail braucht und eingebettet werden muss und so weiter, müssen wir mehr tun, als nur einen schwangeren Uterus zur Verfügung zu stellen. Aber was sind die Argumente, die uns sagen, dass dieser schwangere Uterus sozusagen die Umgebung ist, von der wir dann sagen können, und wer sich hier entfalten kann, der wird wie ein Mensch, ein geborener Mensch geschützt und beim anderen nicht. Es ist eine ganz eigenartige Lage, die uns zeigt, dass wir eigentlich mit dem Problem der Abgrenzung gar nicht zurechtkommen und dass es ziemlich willkürlich ist zu sagen, ausgerechnet die befruchtete Eizelle, die wird von dann an geschützt, weil dieses Potenzial im Uterus vorhanden ist. Denn die Vorstellung, und das ist der letzte Punkt dazu, die Vorstellung, dass es sich hier um ein Potenzial handelt, das quasi von selbst in Gang kommt, wenn nur sozusagen man das alles in Ruhe lässt, die ist reproduktionsbiologisch völlig falsch. Wir wissen inzwischen ganz gut, dass es Tausende und Abertausende von kleinen Signalen während der Schwangerschaft geben muss, ohne die die Entwicklung, interaktive Entwicklung sozusagen des Embryos gar nicht funktioniert. Mit anderen Worten, diese Skip-Argumente sind aus der Position von jemandem, der sich fragt, warum er frühe Embryonen unter Würde und Lebensschutz stellen muss, nicht plausibel. Viel, viel plausibler ist es zu sagen, wir zeichnen Embryonen oder geborenes Leben dann mit Rechten aus, wenn dort Interessen verletzt werden können, wenn Empfindungsfähigkeit besteht, wenn Schmerzbewusstsein da ist und wenn am Ende eben sich Bewusstsein entwickelt, wie dann bei geborenen Kindern. Wir machen nirgends anders Rechte und moralische Ansprüche an etwas anderem fest als an den entsprechenden Bedürfnissen, Schutzinteressen der Entitäten. Und so sollten wir es auch bei Embryonen tun. Die Geburt eines Menschen ist wahrscheinlich der vernünftigste Zeitpunkt, um zu sagen, ab hier ist sozusagen voller Schutz gegeben. Das ist unbestreitbar, erkennbar, klar zu entscheiden und zu sehen. Und bis dahin entwickelt sich von der befruchteten Eizelle, die noch gar keinen genuinen Status hat, bis hin zur Geburt immer mehr Grund, diese Entität zu schützen, auch aus den vorhin genannten extrinsischen Gründen. Zynisch, und jetzt schließe ich, scheint mir die Position des vollen moralischen Schutzes von embryonalen Zellen. Dann, wenn man sich klar macht, dass dann solche Zellpünktchen auf Nadelspitzen genauso behandelt werden sollen, in einem Atemzug genannt werden sollen und dürfen mit Kindersoldaten, mit hungernden Säuglingen, mit verzweifelten Müttern, die nicht wissen, wie sie ein weiteres Kind durchs Leben bringen sollen. Und das scheint mir ungeheuerlich. Es ist klar, dass vor dem Hintergrund einer Default-Position embryonales Leben ist zu schützen, wie die meisten von uns aufgewachsen und instruiert worden sind, die Frage nach dem Embryonenschutz sich immer nur dann stellt, wenn es um etwas geht. Kontext Abtreibung und jetzt Kontext Stammzellforschung und technische Möglichkeiten, gegen schwere Krankheiten zu selektieren. Es ist vielleicht völlig normal, dass wir konservativ am Embryonenschutz festhalten, bis es sozusagen Abwägungsentscheidungen gibt. Aber ich wollte Ihnen mit diesen Ausführungen klar machen, dass es hier noch nicht um die Frage geht, wie wird abgewogen wachsender Schutzanspruch ungeborenen Lebens gegen die Interessen von Patienten, Stammzellforschung zu machen, gegen die Interessen von Müttern, reproduktive Selbstbestimmung auszuüben, sondern dass meine Frage die ist, was fällt überhaupt in die Waagschale beim Embryonenschutz? Und da würde ich sagen, am Anfang praktisch nichts.
Soweit die Medizinethikerin Professor Bettina Schöne-Seifert. Wie blickt der Theologe auf das Thema? Zu Gast in Münster war auch Professor Rainer Anselm, ein evangelischer Geistlicher. Seit 2001 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Ethik an der Theologischen Fakultät der Uni Göttingen. Zuvor war er Vikar und dann Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Er geht gleich zu Beginn seines Vortrages auf die Skip-Argumente ein, die uns seine Vorrednerin erklärt hat, und schildert die theologischen Lehren und Aspekte der Kirchen zum Beginn eines schutzwürdigen Lebens.
Ich möchte einen Blick auf eine Sache richten, die etwas hinter diesen Skip-Argumenten steht. Und meine These dazu ist, die ich Ihnen kurz entfalten möchte, dass diese Argumente eine spezifische Funktion haben. Und diese Funktion besteht darin, eine Argumentationsweise aufzunehmen bzw. zu ersetzen, die unter modernen Bedingungen ihre Plausibilität verloren hat, nämlich das Argument im Rahmen der Regulierung menschlicher Fortpflanzung im Wesentlichen die Selbstbestimmung der Frauen sozusagen als Gegenstand ethischer Normierung aufzufassen. Es gehört zu den interessanten Sachen. Ich habe über die altprotestantische Dogmatik geforscht, also die Barockzeit in kirchlicher Perspektive. Da gibt es ein großes Problem für die Theologen und Kirchenfunktionäre. Sie haben nämlich keinen Zugriff auf die Geburtszimmer. Und das macht die total nervös, was eigentlich Hebammen und gebärende Frauen da machen. Und es gibt eine ständige Debatte darüber, dass im Grunde genommen diese Hebammen alle halb verteufelt werden müssen. Die haben alle möglichen Praktiken, denen die Pfarrer nicht trauen und so weiter und so fort. Aber der eigentliche Grund ist, das ist ihnen unheimlich. Das ist ein Bereich, in den sie nicht eingreifen können und den würden sie aber ganz gerne normieren. Und diese Normierung will ich Ihnen kurz vorstellen und ich will Ihnen das Problem deutlich machen, indem ich Sie erinnere, wahrscheinlich oder Ihnen vortrage, eine kontroverse Argumentation, die wir in den frühen 1970er Jahren einmal durch den US Supreme Court haben in einem berühmt gewordenen Urteil zur Abtreibung und dann in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Fristenlösung 1975. Der US Supreme Court argumentiert ganz charakteristisch vor dem Hintergrund der Emanzipationsbewegungen und Prozesse der späten 60er Jahre, indem er sagt, Das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ist begründet in dem Recht auf Privatheit. Der 14. Anhang, der 14. Zusatz zur US-Verfassung hält fest, dass es ein Verbot gibt für den Staat, in die Privatsphäre einzugreifen. Und der Supreme Court argumentiert, dass das Austragen einer Schwangerschaft zu dieser Privatsphäre gehört. Und deswegen sind Gesetze verfassungswidrig, die in diese Privatsphäre eingreifen. Es wird also dezidiert das Recht der Frau festgehalten, über die Fortführung oder den Abbruch einer Schwangerschaft selbst zu entscheiden. Ganz anders das deutsche Verfassungsgericht. Hier lautet der Kernsatz der Urteilsbegründung, mit dem die Fristenlösung verworfen wird: Das sich im Mutterleib entwickelte Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. Während also der Supreme Court das ungeborene Leben in den Privatbereich und damit auch in den Körper der Frau verlagert oder das anerkennt, dass es da ist, verlagert ist ein blödes Wort, nimmt es das Bundesverfassungsgericht gerade da heraus und betrachtet es als ein eigenständiges, zu schützendes Leben, also betrachtet es als das, was dann die Grundlage für die ganze Argumentation ist, die Sie, Frau Schöne-Seifert, gerade dargestellt haben und auch schon als unplausibel dargelegt haben. Die Einheit von schwangerer und ungeborenem Leben wird dadurch aus der rechtlichen Beurteilung aufgebrochen. Das ist die zentrale Linie. Und die Skip-Argumente dienen dann dazu, das zu plausibilisieren. Ich hatte nun einleitend schon gesagt, dass das eine Ersatzargumentation ist für die Formen, mit denen man zuvor versucht hat, deutlich zu machen, dass es zur moralischen Pflicht von Frauen gehört, ihren Körper für die Fortpflanzung zur Verfügung zu stellen. Um Ihnen das ganz kurz vorzustellen und auch um den Unterhaltungswert theologiegeschichtlicher Forschung Ihnen plausibel zu machen, ein kurzes Beispiel aus der Geschichte der evangelischen Ethik, auch gar nicht so lange her. 1905 erscheint eine sehr weit verbreitete Ethik des Heidelberger systematischen Theologen Ludwig Lemme. Der ist nicht super konservativ, aber vielleicht auch nicht wahnsinnig progressiv, gehört so zum Mittellager. Und interessant ist, wie da argumentiert wird. Argumentiert wird im Kontext von Fortpflanzung und Lebensschutz kaum, eigentlich nur flankierend mit dem Status des Embryos, sondern entscheidend wird argumentiert, dass die Praxis der Empfängnisverhütung und dann auch des Schwangerschaftsabbruchs eigentlich dem Rollenbild und den Pflichten der Frau widerspricht. Ich zitiere ihn: Der in der modernen, materialistisch oder pantheistisch gerichteten Literatur beliebten These, dass der Frau derselbe geschlechtliche Libertinismus zustehe wie dem Manne, stellt das Christentum den Grundsatz entgegen, dass der Mann, wenn er sittliche Persönlichkeit ist, aus innerer Selbstzucht sich dieselben Schranken auferlegt, welche die Sitte dem Weibe auferlegt. Also der Mann macht es sozusagen vernünftig, das Recht für die Frau. Dementsprechend ist es dann auch die Anschauung jeder gesunden, philosophischen wie der christlichen Moral, dass die dem Weibe durch seine Natur, religiös betrachtet durch Gott zugewiesene Stellung, die der Mutter ist. Das bedeutet zugleich, auf der Grundlage dieses Brückenschlags zwischen einer naturalistischen und schöpfungstheologischen Argumentation erfolgt dann die Positionierung gegen die Abtreibung und auch gegen Geburtenkontrolle. Eingehen der Ehe mit der Absicht des Vermeidens der Kindererzeugung ist als der göttlichen Schöpfungsordnung widersprechend in sich unsittlich. Begrenzung der Kinderzahl hat ihren Grund, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten, in Bequemlichkeit, Genusssucht, Geldgier, Besitzkonzentration und luxuriöser Lebensführung. 1905. Aber jetzt: Die Abnahme der Bevölkerung in Frankreich, dem Osten Nordamerikas und so weiter ist daher ein trauriges Zeichen sittlicher Fäulnis, die unvermeidlich ist, wo das Leben nicht mehr durch den Glauben an den Schöpfer und den Erlöser geheiligt wird. Rückfall ins Heidentum bedeutet die zum Beispiel in Paris in regelmäßiger Übung stehende Engelmacherei, die weit verbreitete Fruchtabtreibung und die bei unehelichen Geburten nicht seltene Tötung von Neugeborenen. Ich erspare Ihnen, was dann noch weiter gesagt wird, nämlich, dass man das Problem des Erzfeindes Frankreich einfach dadurch lösen wird, dass der Protestant oder genauer gesagt die Protestantin Kinder kriegt, während die Französin abtreibt, und dementsprechend kann es nur die Perspektive des Deutschen Reiches geben. Ganz, ganz nebenher wird dann noch gesagt, dass Abtreibung nicht eine Selbstbestimmung ist, sondern Mord. Aber es wird gar nicht weiter begründet. Das entscheidende Argument ist, man lehnt sich auf gegen den Schöpferplan und damit auch gegen den Plan eben der deutschen Vermehrung versus dem westeuropäischen Problemweg. Diese Herangehensweise bleibt mutatis mutandis ganz lange dominant. Sie ändert sich eigentlich erst in den 1960er Jahren. Dass sie dominant bleibt, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass weniger das Interesse eines Schutzes des ungeborenen Lebens hier eine Rolle spielte, als mehr eines Schutzes etablierter gesellschaftlicher Ordnungen. Und das konnte man darüber natürlich relativ gut plausibilisieren. Erst in den 1960er Jahren vollzieht sich in der evangelischen Theologie und dann auch recht schnell in der Kirche ein nachhaltiger Gesinnungswandel, bei dem nun nicht mehr die patriarchale Gesellschaftsordnung, die man vorher als zentrales Argument verwendet hatte, im Vordergrund steht, sondern das Emanzipationsideal, dass man sagt, nun müssen wir doch die Emanzipations- und die Freiheitsrechte, für die wir streiten und die wir uns langsam als selbstverständliche Rechte genommen haben, auch den Frauen zukommen lassen. Im Hintergrund steht natürlich die Debatte, die Ihnen vielleicht noch aus eigenem Erinnern bekannt ist, die Debatte über die Frage, wie weit eigentlich das Gleichbehandlungsgebot des Artikels 3 des Grundgesetzes in die einfachgesetzlichen Regelungen übernommen werden soll. Insbesondere strittig ist da in den 1950er Jahren die Frage, ob die Vorherrschaft des Mannes in der Ehe, der sogenannte Stichentscheid bei strittigen Fragen über die Kindererziehung, ob der eigentlich abgeschafft werden sollte, und die Kirche ist da vehement dagegen. Aber in den 60er Jahren ändert sich das. Die Emanzipationsbewegung, die Bürgerrechtsbewegung, die aus den USA auch nach Deutschland kommt, führt zu einer Veränderung. Einen ganz zentralen Katalysator bildet dabei rückblickend, 1960 fortfolgende ist das gar kein Thema mehr, aber rückblickend die Diskussion, die es in der unmittelbaren Nachkriegszeit um die sogenannte Notzuchtindikation gegeben hatte, die Möglichkeit nämlich des Schwangerschaftsabbruchs nach erfolgter Vergewaltigung. Auch hier kann ich nur ganz kurz anekdotisch und in Klammern sagen, die Argumentation, die Sie da finden, die ist zum Teil hanebüchen, aber sie öffnet eine gewisse Türe. Insbesondere die bayerische Landeskirche ist, amerikanische Besatzungszone, hier recht progressiv, aber das zentrale Argument besteht darin, dass man eine Notzuchtindikation, so ein Gutachten der Erlanger Theologischen Fakultät, auch nicht gerade ein Hort des progressiven Luthertums, dass man die insbesondere da doch sittlich rechtfertigen könne, wo die Vergewaltigung durch dunkelhäutige Angehörige der US-amerikanischen Besatzungsmacht erfolgt sei und man die daraus sichtbare Schande der Frau nicht zumuten könne. 1948, da ist man doch einigermaßen erstaunt. Also diese Debatte wird zum Katalysator, indem man nämlich dann sagt, es gibt einfach Fälle, in denen die Pflicht zum Austragen der Schwangerschaft eine Gewissenstyrannei darstelle, die man einer Frau durch keine moraltheologische oder dogmatische Argumentation aufoktroyieren dürfe. Die evangelische Frauenarbeit, insbesondere die hessische Frauenarbeit, tut sich hier hervor. Hier argumentiert man, beim Schwangerschaftsabbruch handelt es sich immer um eine höchstpersönliche Entscheidung, die gerade aus protestantischer Sicht zu respektieren sei. Auf dem Höhepunkt dann der Abtreibungsdebatte in den frühen 70er Jahren ist es ein Gutachten der Hochschullehrer der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, die auf Initiative von Horst Sebers seinerzeit zustande kommt und die festhält, dass angesichts der Tatsache, dass der Schwangerschaftsabbruch für alle beteiligten Frauen immer eine problematische Entscheidung sei, immer auch eine schwierige und ein als letzter Ausweg aufgefasste Notlösung sei, müsse doch die entsprechende strafrechtliche Regelung humanisiert werden. Man richtet deshalb, so heißt es in dem Papier, die Bitte an die kirchenleitenden Gremien, die bisher oft zu enge Argumentation zum Schutz werdenden Lebens zu überprüfen und auf eine möglichst baldige und umsichtige Änderung des Paragraph 218 hinzuwirken. Die Professoren der Tübinger Evangelisch-Theologischen Fakultät unterstützen diesen Vortrag und die Folgen sind dann auch bekannt. Der Protestantismus arrangiert sich eigentlich relativ schnell mit dem liberalisierten Recht des Schwangerschaftsabbruches. Es gibt da so einige Nebengefechte, aber die brauchen wir jetzt nicht groß hervorheben. Nur als ein kleines Beispiel: im Referentenentwurf für den Bericht des Ratsvorsitzenden vor der Synode 1971 heißt es, der Wandel menschlicher und gesellschaftlicher Lebensverhältnisse, besonders besonders hinsichtlich der Beanspruchung der Frau in Beruf und Familie, führt in weiteren Einzelfällen in Notsituationen, die hinsichtlich ihrer menschlichen Schwere mit der unmittelbaren Bedrohung von Leben und Gesundheit der Mutter vergleichbar sind. Die rechtliche Neuordnung wird den Bereich der Straffreiheit über die medizinische Indikation hinaus erweitern müssen. Und auf dieser Ebene, auch wenn der damalige Ratsvorsitzende das nicht in seine Rede übernommen hat, auf dieser Linie bewegt sich die evangelische Kirche dann auch weiter. Das bedeutet aber auch, eine Argumentation für einen weitreichenden Embryonenschutz muss dann auf ein anderes Fundament gestellt werden. Es kann nicht mehr über die Argumentation laufen, dass man die Frau disziplinieren soll. Und hier werden die Skip-Argumente in den Kreisen, die sich gegen die 1976 dann schlussendlich gefundene Regelung des Bundesverfassungsgerichts stark machen und wenden wollen. Interessant ist, dass dann nach 1978, also nach der Geburt des ersten Retortenbabys und dem zum langsamen Routinewerden der Reproduktionsmedizin, eine Verschiebung eintritt, die erneut die Perspektive der betroffenen Frauen stark in den Hintergrund treten lässt und jetzt diese vorgestellten Skip-Argumente ganz zentral in die Argumentation einbezieht. Im Blick auf die Reproduktionsmedizin wird von den ersten Stellungnahmen an ein Ton angeschlagen, der nicht mehr von der Eigenverantwortung der Paare, auch nicht vom Leiden der ungewollt Kinderlosen spricht, sondern der von Anfang an hohe rechtliche Hürden aufbauen möchte gegen eine solche Technisierung der Fortpflanzung und von da weg dann einen ganz starken Embryonenschutz vertritt. Diese Argumente, die wir heute alle so kennen, werden also wirklich populär erst im Kontext der reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten der späten 70er Jahre. Jetzt steht im Fokus nicht mehr die Individualität der Frau und ihre Entscheidungsfindung, sondern die Individualität des Embryos. Embryonen werden jetzt zu embryonalen Menschen und Frau Schöne-Seifert hatte es schon gesagt, das Bild, was wir ursprünglich aus der frühen Neuzeit kennen, nämlich dass die Embryonen eigentlich, genauer gesagt, dass die männlichen Spermien eigentlich, wenn man sie durchs Mikroskop betrachtet, nichts anderes sind als ein zusammengekuschelter kleiner Mensch. Das wird jetzt wieder populär. Was also in der ganzen Diskussion vorher nur eine flankierende Rolle spielte, übrigens auch in der katholischen Kirche, in der das zentrale Argument eigentlich nicht darin war, dass es sich bei dem Embryo um ein Wesen mit eigenen moralischen Status und Schutzpflichten handelt, sondern dass Abtreibung und genauso eben auch die Geburtenkontrolle ein Eingriff in den Plan Gottes sind. Deswegen soll nämlich auch derjenige wie ein Mörder behandelt werden, wie es im Katechismus der katholischen Kirche heißt, der ein Kondom benutzt, weil er nämlich eingreift in den göttlichen Plan der Reproduktion. Das ist also ein ganz anderes Argument als die Frage, welchen moralischen Status ein Embryo hat. Dieses, was da also eher immer am Rande mitläuft, das kommt jetzt ins Zentrum. Und genau an dem Punkt scheint mir im Augenblick die schwierige Diskussion zu liegen. Wir sind stärker sensibilisiert worden für das vorgeburtliche Leben. Das hängt mit vielen Sachen zusammen, gerade die technische Verfügbarkeit, die natürlich auch bestimmte Ängste weckt. Auch hier kann man ja leicht das kulturgeschichtlich sich anschauen, welche Traditionen da drin sind. Aber gleichzeitig ist es so, dass ich doch mit großer Sorge betrachte, wie schnell wir auch bereit sind, im Kontext der Debatte jetzt um den Embryonenschutz die Zugewinne wieder zu verspielen, die wir im Blick auf eine stärkere Berücksichtigung der Perspektive der Frauen gewonnen haben. Das zeigt sich in vielerlei Hinsichten, das zeigt sich im Sprachgebrauch der Reproduktionsmedizin, in dem Frauen plötzlich zu einem uteralen Umfeld deklariert werden, wo man sich auch ein bisschen fragt, was das eigentlich dann soll. Ja. Es zeigt sich aber auch darin, dass insbesondere im Bereich der Kirchen im Grunde genommen man im Augenblick der Meinung ist, wenn man es denn könnte, würde man gerne die ganze Reproduktionsmedizin und mit ihr dann gleich auch die ganzen Fragen des Schwangerschaftsabbruchs rückgängig machen und neu regeln. Die Schwierigkeit scheint mir zu sein, dass wir notwendigerweise einen Ausgleich finden müssen zwischen der Berücksichtigung der Selbstbestimmungsrechte der Frauen, die ich in einer ähnlichen Weise, wie Frau Schöne-Seifert das argumentativ vertreten hat, zumindest für den frühen Teil der Schwangerschaft eindeutig, den ich das Prä geben würde gegenüber den Schutzrechten gegenüber dem Embryo, aber gleichzeitig auch gegenüber den Schutzrechten, die wir gerade für ein weiter heranwachsendes, ungeborenes Leben beschreiben können und die wir wir vielleicht auch aufrechterhalten müssen im Blick darauf, welche Möglichkeiten uns die Reproduktionsmedizin gewähren wird und noch ermöglichen kann. Aber die ganz zentrale Frage scheint mir die zu sein, wie viel dürfen wir bezahlen im Blick auf das Zurücknehmen der Emanzipationsgewinne für die Frauen, die wir seit den 1960er Jahren mühsam und mit vielen Problemen gewonnen haben.
Noch sind wir nicht am Ende des Hörsaals, denn die Reihe an der Uni Münster trug den Titel Streitgespräche über Gott und die Welt. Und in dieses Streitgespräch treten nun der Theologe Rainer Anselm, den wir zuletzt gehört haben, und die Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert ein, die unsere Sendung eröffnet hat.
Ich bin einigermaßen irritiert, Herr Anselm, auch wenn ich ja so etwa in groben Zügen wusste, was Sie vortragen würden, wie wenig sich das Bild, was Sie von der protestantischen Kirche der letzten Zeit zeichnen, von dem unterscheidet, was ich für vernünftig halte. Und ich würde, wenn das wirklich so wäre, wie Sie es darstellen, dass eigentlich diejenigen, die das durchdacht haben und abwägen und hin und her wälzen in den intellektuellen, theologischen Kreisen der protestantischen Kirche, wenn die tatsächlich auch zu dieser so relativierenden Embryonenschutzposition kommen, dann finde ich es geradezu skandalös, sich zu überlegen, wie viel ungewollte Schwangerschaften und Frauenleid und mütterliches Leid trotzdem auf dieses Konto einer konservativen protestantischen Kirche gehen. Denn unendlich viele Frauen sehen das ja als fromme Mitglieder der protestantischen Kirche nicht so kritisch, wie Sie es dargestellt haben. Es gibt doch immerhin eine breite Meinung in der protestantischen Kirche, dass Embryonenschutz von Anfang an gewährleistet sein muss und dass er in äußersten Fällen abgewogen werden darf. Also für mich ist aus meiner Position der Preis, den wir da gezahlt haben, die vielen ungewollten Schwangerschaften und die vielen, vielen Umwege in der embryonalen Stammzellforschung, die versucht haben, irgendwie mit anderen Zellen zurechtzukommen, statt gleich darauf zu setzen, dass wir Ersatzgewebe für Schwerstkranke hinkriegen und erforschen und herstellen können, zu hoch. Und da würde ich sagen, hätte die protestantische Kirche das ein bisschen offensichtlicher machen sollen. Ich meine, wenn Sie mir zustimmen, dass diese Statusfrage die Nadelöhrfrage ist, dann kann man sagen, aus der Tatsache, dass einige Protestanten die Stammzellforschung in Ordnung finden, die Embryonenverbrauchende und dass auch Abtreibungen liberal gesehen werden und privatisiert werden, die zeigt, dass die Statusfrage eben in Wirklichkeit nicht so beantwortet ist, wie das katholische Lehramt es tut, sondern zurückgenommen ist. Aber das hätte man auch mal explizit machen sollen.
Ja, da kann ich ja gleich direkt drauf replizieren. Das ist natürlich das Problem des Protestantismus, dass er immer partiell chaotisch ist oder partiell anarchisch. Also nicht nur die Münsteraner Kollegen der frühen 70er Jahre, sondern auch meine Kollegen der frühen 2000er Jahre oder Nuller Jahre haben sich ja sehr bemüht, eine solche liberale Sicht zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, mit nicht ganz schlechtem politischen Erfolg ist uns das ja auch gelungen. Das bedeutet aber nicht, dass es natürlich auch konservativere Positionen gibt. Und bei denen ist das Interessante eben, dass es in den letzten Jahren angesichts der Embryonenforschung eine Art Rollback gegeben hat, der die Liberalisierungsgewinne wieder eingezogen hat. Die Gründe dafür sind, glaube ich, vielfältig, aber das würde ich Ihnen sofort zugestehen, das ist so und das empfinde ich auch als durchaus problematisch. Auch wenn man dann wieder sagen muss, im Einzelnen und in den Positionierungen, in der konkreten Arbeit, sieht es dann auch wieder ein bisschen anders aus. Aber in kirchenamtlichen Stellungnahmen dominierte in einigen zumindest doch ein Ton, der sehr stark auf diese Statusargumente gegangen ist, ohne dass man sich, glaube ich, da so richtig überlegt hat, was man da eigentlich tut und welche Traditionen man da möglicherweise eigentlich unterstützt.
Okay. Ich will noch einen anderen Punkt zur Sprache bringen und bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ich bin der Ansicht, dass diese in meinen Augen eben absurde und ganz unplausible Fixierung darauf, einen vollen moralischen oder hohen moralischen Status ganz früher embryonaler Entwicklungsformen zu begründen, den Blick auf eine nicht unproblematische Weise von den eigentlich wichtigen Fragen in diesem ganzen Bereich ablenkt. Ich bin der Meinung, und ich bitte um Ihre Zustimmung oder Kritik, ich bin der Meinung, dass etwa in der Frage, der Selektion von Nachkommen, wie weit sollen und dürfen Eltern darin gehen, nicht nur schwerste Erkrankungen, sondern vielleicht auch leichtere Erkrankungen oder später sich manifestierende Erkrankungen im Vorfeld vorgeburtlich zu verhindern, dadurch, dass sie die von diesen Krankheiten potenziell betroffenen Embryonen gar nicht austragen. Dass wir in dieser Frage nicht auf den Status dieser frühen Embryonen, genuiner Schutz, gucken müssen, sondern auf die Frage, was passiert in unserer Gesellschaft, wenn wir das tun? Und das ist eben wirklich eine ganz andere Frage. Das soziale Klima und das Miteinanderleben mit den Menschen, die mit solchen Krankheiten leben müssen und die davon betroffen und von solchen Praktiken gekränkt und diskriminiert werden. Das ist eine ganz andere Debatte als die Embryonenschutzdebatte.
Ja, also da kann ich Ihnen vollkommen zustimmen, das sehe ich genauso. Diese andere Debatte ist natürlich eben sehr viel schwieriger zu führen und deswegen weicht man so ein bisschen aus und meint, man könne das dadurch lösen, dass man auf die Statusdebatte geht. Das verfängt aber nicht, was man ja auch daran sehen kann, dass an dieser Stelle die Diskussion, auch die öffentliche Diskussion, nicht ruhig gestellt wird. Die kommt immer wieder und es gibt nicht viele Themen, bei denen das so ist, bei denen es eben keine Befriedung gibt und das scheint mir genau in dieser Frage eine Rolle zu spielen. In dieser ganzen Statusfrage geht ja überhaupt eine Sache unter, das habe ich jetzt weggelassen, aber schiebe ich vielleicht doch noch mal ganz kurz nach, die dann irgendwie auch noch stärker berücksichtigt werden müsste, nämlich, dass wir eine ganze Vielzahl oder überhaupt die bei weitem übergroße Zahl von Schwangerschaftsabbrüchen überhaupt nicht in dem Bereich haben, in dem wir über den Embryonenschutz diskutieren. Also über die Frage von Fehlgebildeten oder von Erbgutträgern für bestimmte Krankheitsrisiken und so weiter, sondern unter ganz schlichten Problemen, dass Lebensplanungen nicht so zusammenpassen und nicht so verlaufen, wie sie verlaufen sollen. Und wenn überhaupt, dann könnte man darauf etwas mehr Gedankengut und auch Initiative verwenden. Das scheint mir aber wieder vollkommen in den Hintergrund getreten zu sein. Also auch die Zumutungen, die für eben junge Frauen und Mütter da sind, wenn sie Kinder bekommen, darüber reden wir kaum mehr. Und das finde ich doch ziemlich interessant, dass da in die frühen 70er Jahre, in denen es zu einer ersten großen Integration von Frauen ins Berufsleben kam, übrigens eine Notwendigkeit, die nicht zuletzt durch die Kirchen ganz stark empfunden wurde, weil die das Problem ihrer Arbeitskräfte nicht über Gastarbeitende lösen konnten, weil die aus den südeuropäischen Ländern im Bereich des Protestantismus nicht evangelisch waren. Und die brauchten die Frauen einfach. Ja. Aber in der Situation sind die wesentlich sensibler gewesen. Die haben da viel differenzierter argumentiert, als es im Augenblick der Fall ist. Jetzt hat sich diese Statusdebatte so in den Vordergrund gespielt und die scheint mir eben wirklich die Funktion zu haben, dass man hier scheinbar etwas festhalten kann, was man an anderer Seite nur sehr viel komplizierter argumentativ vertreten müsste oder sollte.
Ja. Ja, ich gebe Ihnen recht, also um da nochmal Zahlen nachzuliefern, 97% der Schwangerschaftsabbrüche, die in Deutschland stattfinden und in anderen Ländern ganz ähnlich, 97% haben nichts mit den Eigenschaften zu tun, die die werdenden Kinder haben, sondern einfach mit der Entscheidung, gar kein oder jetzt kein Kind austragen zu wollen. Und nur 3% haben etwas mit künftigen Krankheiten zu tun. Und an der Stelle, wo es um künftige Krankheiten geht, das wissen vielleicht viele von Ihnen, gibt es gerade eine relativ neue Debatte, die dadurch zustande gekommen ist, dass wir seit anderthalb Jahren in Deutschland einen Bluttest zur Verfügung haben, den sogenannten Pränatest, der absehbar eine Fruchtwasseruntersuchung im dritten Monat der Schwangerschaft auf genetische Schäden hin überflüssig macht, weil man diese selben Tests vorverlagern kann und völlig risikofrei an mütterlichem Blut durchführen, indem man nämlich die embryonale DNA isolieren und untersuchen kann. Im Augenblick ist das nur ganz, ganz begrenzt zugelassen. Krankenkassen bezahlen es nicht, man muss auf eigene Kosten machen. Aber wir haben wieder diese neue Debatte über die Selektionsfrage angeknüpft an Embryonenschutz. Es ist wieder die Rede davon, dass die schwächsten, vulnerabelsten, unschuldigsten Mitglieder der Menschheitsfamilie auf diese Weise mit Rasterfahndung, ich zitiere die Medien, verfolgt und umgebracht werden, während sozusagen das unendliche Leid, was wir geborenen Menschen zufügen, irgendwie dahinter auf eine zynische Weise relativ verschwindet.
Das beschäftigt mich auch, weil ich auch aus vielen Debatten weiß, dass die Eltern von Kindern, die irgendeine Form der genetisch bedingten Krankheit haben, unter dieser Sache sehr, sehr leiden, weil sie das Gefühl haben, man kann nicht mal mehr sagen, dass es furchtbar ist, sondern man muss es auch noch gut finden. Und ich glaube, das geht jedem so, der Kinder hat. Noch in der dunkelsten Stunde der Pubertät würde man sagen, ich will aber trotz all dieser Negativeigenschaften nicht auf sie verzichten. Und das gilt, glaube ich, für alle. Aber man muss dann schon auch sagen, das Leid und die Mühen, die man auf sich nimmt, die sind hoch. Und da würde man doch ganz gerne nicht von anderen gesagt bekommen, was man da auf sich nehmen kann und was nicht.
Streitgespräche über Gott und die Welt. Der Beginn des Lebens. So hieß die Veranstaltung der Universität Münster am 27. Mai 2014, aus der wir heute Auszüge gesendet haben. Es diskutierten miteinander die Professoren Bettina Schöne-Seifert und Rainer Anselm. Morgen befassen wir uns mit dem Ende des Lebens, ebenfalls aus Münster. Bis dann also wieder im Hörsaal auf D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.